Wache auf! Es ist gut, auch wenn es Abend wird und wir vielleicht müde werden oder schon ein langes Jahr hinter uns liegt mit vielen Höhen, vielen Tiefen, viele Freuden, manche Dinge, die uns beschwert haben, Sorgen und Nöte, Höhen und Tiefen. Ich brauche es euch gar nicht sagen, ihr wart selber dabei, ihr habt es ja alle miterlebt und doch ist es so kostbar, dass wir einen Herrn haben, der zu uns als zu seiner Gemeinde redet. Und erstaunlich in diese Verse ist, der Herr redet. Ganz normal, wir haben einen sprechenden, einen redenden Gott, er ist lebendig und er teilt sich aus in all dem, wie er ist und möchte zu seiner Gemeinde reden. Und es ist auch das Zentrum von unserer Gemeinschaft, ja. Wenn wir nur zusammenkommen und über irgendetwas reden, wir betrachten nicht irgendein Thema, wir nehmen nicht irgendwelche Auslegungen und reden über das Wort, weil wenn das so wäre, dann würde das Kostbarste fehlen. Was bleibt denn, wenn wir nur über Dinge uns austauschen, Meinungen, Ansichten, Vorstellungen? Das Zentrum ist unser Herr allein. Und das Entscheidende ist, dass er spricht und er spricht, er will sprechen und er spricht. Dessen können wir uns absolut gewiss sein, dass wir jetzt in einer Zeit als Gemeinden zusammenkommen, wo der Herr einen Wunsch hat, ein Anliegen hat, wo ihm wichtig ist, dass wir es hören und verstehen. Gell? In Apostelgeschichte 3, Vers 22 heißt es, Mose hat er gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Das hat er getan. Jesus wurde Fleisch, hat seinen Dienst angetreten und er hat gesprochen. Und doch heißt er diese Verse weiter, und es ist schon sehr kostbar, den sollt ihr hören. Aber der Satz ist noch nicht zu Ende. Sondern er sagt an der Stelle, den sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird uns heute Abend immer wieder mal begegnen, diese Superlative oder diesen Anspruch, den unser Herr hat. Wir sollen hören in allem, was er zu uns reden soll. Jedes einzelne Wort, das aus seinem Mund ausgeht, ist so kostbar, ist so nötig. Darauf sind wir angewiesen, dass wir sein Sprechen nicht verpassen. Deswegen sagt zum Beispiel Hebräer 12, Vers 25, das ist kein so ganz angenehmer Vers, aber doch ist es gut, wenn es das einfach bewusst ist. Da heißt es in Vers 25, Hebräer 12, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Das ist wunderbar, der Herr, er redet. Und doch bleibt die Frage, wie gehen wir mit seinem Reden um? Der Schreiber sagt hier, weist den nicht ab, der redet, denn wenn jene nicht entronnen sind, die den abwiesen, der auf Erdenweisung gab. Und jetzt kommt der Satz, der uns betrifft. Wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Es ist wirklich gut, am Anfang der Konferenz das dem Herrn auch zu sagen. Herr, ich möchte dein Sprechen hören. Wisst ihr, wenn ihr hierher kommt, um fähige Brüder zu hören, die irgendwas mitteilen, das ist nicht der Grund unserer Zusammenkunft, sondern wir wollen unseren Herrn hören, wollen hören, was er uns zu sagen hat. Ganz persönlich jeder Einzelne, was hast du, Herr, mein Herr, mir zum Sagen? Für mein Leben, für meinen Alltag, für meinen Umgang. Aber an der Stelle wird auch deutlich, er hat auch was zu uns als Gemeinde zum Sagen, weil die Gemeinde auf seinem Herzen ist. Die ist ihm kostbar. Und deswegen, was ich wunderbar fand in diese Verse, den ersten, den wir gelesen haben, heißt, und ich wandte mich um, nach der Stimme zu sehen, die mit mir redete. Ein Punkt ist sicherlich, und es ist wunderbar, dass wir alle Zeit die Möglichkeit haben, uns zu wenden. Alle Zeit, jederzeit in einem Nu. Das heißt, wenn wir völlig abgelenkt sind, der Kopf noch voll ist mit so vielen Dingen, die uns beschweren, Sorgen, Nöte, all die Dinge, wo wir Menschen auch Probleme damit haben. bei unserem Herrn kein Problem. Wir können uns jetzt sofort wenden. Jetzt sage Herr, ich brauche dein Blut. Ich bin noch irgendwie Kopf abgelenkt. Vielleicht waren auch Dinge, die nicht in Ordnung waren in letzter Zeit, wo wir merken, na, da brauchen wir auch sein Blut. Wir brauchen nicht warten, nicht erst Stunden, Tage der Konferenz ins Land ziehen lassen, sondern jetzt. Ihr könnt euer Herz jetzt neu wenden. Das war das Erste, was unser Herr bei seinem Antritt des Dienstes gesagt hat zu den Menschen. Tut Buße, kehrt mal ab von all dem, was mir nicht entspricht. Ihr seid tot, aber ihr habt einen neuen Weg, einen lebendigen Weg. Ihr könnt Buße tun, ihr könnt zu mir kommen. Das ist ein großes, großes Vorrecht. Und es geht alle Zeit und jetzt. Aber an der Stelle ist es noch eine ganz andere Wendung. Den Vers haben wir nicht gelesen, aber in Vers 10 bezeugt der Bruder, ich war im Geist an dem Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Und es ist gut, in dem Gebet hat vorhin schon Schwester gesagt, gell, die Herzen, wir haben sie schon hoffentlich bereitet. Wir haben sie im Vorfeld hoffentlich schon gereinigt. Haben unsere Herzen, unsere Ohren grundsätzlich auf Empfang geschaltet. Jawohl, wir haben die Erwartung, dass der Herr zu uns spricht. Und doch finde ich das an der Stelle so kostbar. Einmal unser Herr, er redet mit einer Stimme wie von einer Posaune. Im Wort, die Posaune kommt ganz oft dann zum Einsatz, wenn es wirklich gilt. Dann, wenn der Herr was zu sagen hat. Dann, wenn es notwendig ist, genau hinzuhören. Ein Beispiel am Berg Sinai, damals, als das Volk das Gesetz empfangen hat. Da war die Stimme wie von einer Posaune. Gell? Und es wird in Hebräerbrief gezeigt, sie konnte das gar nicht ertragen. Das war so klar und so beeindruckend, was unser Herr dort getan hat mit seinem Volk. Gell? Oder wenn es um Kampf geht, als sie Jericho einnehmen sollten, oder in Nehemia, da wurde die Posaune geblasen, damit das Volk merkt, jetzt gilt's. Da ist ein Feind, habt Acht, seid auf der Hut. Es gilt. Und so auch am Ende der Zeit. Gell? Wir bezeugen auf der einen Seite, die Zeit ist schon fortgeschritten. Haben wir auch vorhin gesungen. Gell? Am Ende der Zeit sind wir heute schon. Die Frage ist, kennen wir das Sprechen des Herrn in dieser Art und Weise, dass er zu uns spricht wie mit einer Posaune, dass er unsere ganze Aufmerksamkeit fordert. Erstaunlich, gell? Obwohl Johannes hier an der Stelle bezeugt, ich war im Geist, kommt zwei Verse später, ich wandte mich um. Und das, denke ich, ist wirklich was sehr Zentrales. Dass wir uns jetzt auch in der Zeit der Konferenz heute Abend schon ganz bewusst dem Herrn zuwenden. Und auch die Erwartungshaltung am Herrn, sprich du zu mir, ich will deine Stimme hören. Ich will nicht irgendwas anderes hören, will mich nicht mit dies und das beschäftigen, sondern ich möchte dein Sprechen glasklar hören, was du zu mir zu sagen hast. Auch mit dem Wunsch, dass er in mir in die Wirklichkeit bringen kann. Gell? Epheser 5, Vers 15 und Vers 16 heißt, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr wandelt. Natürlich an der Stelle ist der ganze Wandel angesprochen. Aber heute Abend möchte ich einfach auch sagen, seht sorgfältig darauf, wie ihr zuhört, was ihr hört. Die Verse in Offenbarung, wir haben sie schon so oft gelesen, sind uns nicht neu. Hatten schon Konferenzen darüber, Gemeinschaften darüber. Die Frage ist, wie hören wir, wenn die Verse mir neu leset? Kennen wir schon alles? Wissen wir schon alles? Ist uns alles schon völlig klar? Haben wir schon 10-mal gehört? Das heißt, wir können so ein bisschen auf Durchzug schalten. Kennen wir schon, wissen wir schon, beide so. Oder haben wir wirklich die Erwartungshaltung, Herr, ich vergesse alles, was ich weiß, in der Erwartung, dass du jetzt zu mir sprechen kannst, als Gemeinde. Natürlich wir als Gemeinde, ist auch jeder Einzelne von uns. Aber haben wir die Erwartungshaltung? Herr, sprich du, was auf deinem Herzen ist, was jetzt gilt. Und ich möchte auch sagen, wenn wir uns in der Weise auf unseren Herrn fokussieren, das bringt auch immer eine Entscheidung mit sich. Als Johannes sich umgewandt hat, er musste Blickrichtung diese Richtung sich umwenden in die andere Richtung. Das heißt, plötzlich alles, was er davor gesehen hat, war ausgeschaltet. Und es ist gut. An Timotheus hat Paulus geschrieben in 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, das ist wie mit einem Seufzen, gell? Timotheus, und da können wir unser aller Namen heute Abend auch einsetzen, gell? Bewahre das anvertraute Gut und wende dich ab. Ganz bewusst, wendet euch ab. Wenn wir uns etwas zuwenden, müssen wir uns in der gleichen Sekunde von was anderem abwenden. Und er sagt hier, wende dich ab von dem profanen, leeren Geschwätz. Und was ich erstaunlich finde, dass wir heute in einem Zeitalter leben, ich habe wirklich den Eindruck, es ist ein Zeitalter der Lautstärke, wo überall und ständig unsere Aufmerksamkeit verlangt wird. Überall jemand kämpft darum, hier noch, da noch, dort noch was Besseres, hier noch was Schöneres, da noch was Schnelleres, was Höheres, Weiteres, Tieferes. Wem wollen wir unsere Aufmerksamkeit schenken? Ist uns das Sprechen des Herrn so kostbar, so wertvoll, dass wir bereit sind, viele andere Dinge, und ich sage bewusst, viele andere Dinge fahren zu lassen. Ganz bewusst im Alltag. Manchmal gar nicht so einfach, gell? Wir haben vorhin gelesen schon, oder an dem Lied war es, kauf deine Zeit frei. Ich bin mir sicher, alle würden mir sagen, selbstverständlich kaufe ich meine Zeit für den Herrn frei. Und es ist auch gut, solche Vorsätze in unserem Herrn zu fassen. Aber auf der anderen Seite braucht es einen praktischen Schritt. Nämlich, vielleicht müssen die Brüder ihre Arbeit an gewisser Stelle einschränken, damit es reicht, rechtzeitig zu den Gemeinschaften zu kommen. Vielleicht ist die eine oder andere Aktivität nicht mehr möglich, weil wir merken, es beschäftigt uns permanent und ständig und all unsere Gedanken kreisen um dieses Hobby als Beispiel. Oder wenn ich unseren aller Zeit Helfer in der Hosentasche anspreche, ja, auf der einen Seite so nützlich, auf der anderen Seite so gefährlich. Das wissen wir, vieles wissen wir. Und doch ist die Frage, wie gehen wir damit um? Sind wir bereit, die Zeit wirklich auszukaufen? Sind wir bereit, wirklich zuzuhören? Oder kennen wir auf alles schon die Antwort? Kennen die richtige Antwort auf die Frage? Und doch bleibt die Wirklichkeit dahinter zurück. Und es ist gar nicht so einfach. Und ich hoffe, dass niemand so schnell zu dem Punkt kommt und sagt, ja, das mache ich alles schon, das weiß ich alles schon. Sondern, dass wir wirklich fragend vor unserem Herrn stehen, wie er uns sieht, wie er die Gemeinde ja auch beurteilt. Und es ist in die Verse, die wir auch gemeinsam noch die ganze Konferenzzeit anschauen werden, es braucht eine Reaktion von unserer Seite. Wir sollten auf das Sprechen unseres Herrn reagieren. Wisst ihr, das ist ein Vorrecht. Der Bruder hat schon die Verse zitiert, sogar die Engel würden eigentlich gerne wissen, was gesprochen wird. Und die begehrt es hineinzuschauen. In der Hoffnung, dass wir nicht mit diesen Dingen, die der Herr zu uns spricht, mit seinem Wort, so leicht damit umgehen. In die Sendschreibe heißt, ganz kurz zusammengefasst, sie fangen alles gleich an, das sagt der. Das heißt, einer ist da, der spricht. Und er spricht zu alle seine Gemeinden. Ganz egal, wie es um sie steht. Ganz egal, was da für Dinge sind im Gemeindeleben. Das sagt der. Wunderbar. Und so, er spricht. Dann heißt es aber auch immer, wer ein Ohr hat. Haben wir Ohren? Lob den Herrn, wir alle haben Ohren. Heißt aber auch der Höre. Und wenn man die Sendschreiben durchliest, da waren Dinge gesprochen, die, würde ich sagen, sind schon sehr kernig. Wenn dann der Herr sagt, ich habe gegen dich, boah, nicht so ganz einfach mit solchem Sprechen umzugehen, aber es ist gut, wenn wir es hören und wahrnehmen. Und dann kommt immer noch der Nachsatz, wer überwindet. Und es ist eine Entscheidung, möchte ich heute Abend schon sagen, den Herrn in uns überwinden zu lassen. Mir hatte die Verse schon der Bruder gelesen, Matthäus 13. Und es ist erstaunlich, wie dort die Ohren des Volkes beschrieben werden. Da heißt es, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und die Ohren sind schwerhörig geworden. Das heißt, grundsätzlich hatten die alle Ohren zu hören. Aber sie wollten nicht. Weil der Herr Dinge zu ihnen gesprochen hat, die wollten sie einfach nicht hören. Das wird immer wieder deutlich. Sie wollten nicht hören. Sie wollten nicht gehorsam sein. Sie wussten es besser. Und so sind ihre Herzen verstockt worden. Und die Ohren schwerhörig geworden. Und die Augen, die haben sie verschlossen. Augen zu, will ich nicht sehen. Passt mir nicht, gefällt mir nicht. Und dann kommt aber der wunderbare Satz, selig sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. So soll es sein. Ohren, die gerne hören, auch wenn der Herr Dinge ansprechen muss, die ihm nicht gefallen. Wunderbar, unser Herr ist sehr ausgeglichen, gell? Auch wenn ich jetzt die Dinge gerade ein bisschen betone, wir sehen da in die Sendschreiben, er ist auch der, der lobt und genau sieht, wenn eine Gemeinde einen sehr positiven Wandel hat. Aber das spricht er an. Aber unser Herr ist immer beides. Er ist ganz ausgeglichen. Lässt nicht im Unklaren darüber, wie er denkt, wie er sieht. Auch was es für Konsequenzen hat. Für das, wenn wir halt so vor uns hin plätschern. Und es ist gar nicht so einfach. Mir ist es bei der Vorbereitung aufgefallen. Wir kennen so viele Verse. Und ich sage da auch freien Herzens, ja klar, natürlich, das denke ich auch so. Und doch, wenn wir mal stille werden vor unserem Herrn, merken wir, Herr, ich brauche dich noch viel mehr, damit dieses dein Wort in mir Wirklichkeit wird. Ein Vers, Matthäus 22, Vers 37 heißt, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und ich denke, wir alle können jetzt sagen, jawohl, das wollen wir wirklich. Das ist unser Herzenswunsch, unseren Herrn in dieser Weise zu kennen, ihn zu lieben, ihn zu suchen, ihn zu schätzen. Alles, was uns ausmacht, soll auf den Herrn fokussiert sein. Und doch, wenn wir stille werden vor ihm, ist es auch gut, wenn gleichzeitig das Gebet in uns emporsteigt, sagt, Herr, nimm mein Herz ganz. Es gibt sicher noch Teile in meinem Herzen, wo der Herr noch einnehmen muss, Raum gewinnen muss, mein Denksinn, der mir so oft Probleme macht. Dann nimmt man sich die Zeit, kommt zum Wort, hat sich mal abgesondert, schlägt auf, will lesen. Ich weiß nicht, dann geht's los, das Denkrädchen. Da braucht es noch viel Herrschaft von meinem Herrn über unser Denken, über mein Denken. Und dann kommen diese wunderbare Verse, wo Johannes sich gewendet hat und dann den Herrn sieht. Er sieht ja gar nicht zuerst den Herrn. Das ist für mich erstaunlich gewesen, als ich die Verse wieder gelesen habe. Heißt dann, und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Ich möchte heute Abend gar nicht viel zu diesem Vers sagen, zu der Gemeinde. Wir werden morgen eine ganze Gemeinschaft über die Gemeinde haben, gell? Aber erstaunlich, dass unser Herrn die Gemeinde so kostbar ist, dass er sie an der Stelle zuerst präsentiert. Ist für mich wirklich erstaunlich gewesen. Gell? Er, der der Herr der Herren ist, König aller Könige, der hoch erhöht ist, präsentiert zuerst dem Johannes seine Gemeinde. Und zeigt an der Stelle auch, dass man kann Gemeinde und unseren Herrn nicht trennen. Es geht nicht. Wir bekommen sowas fertig. Aber unser Herr ist untrennbar mit seiner Gemeinde verbunden und sie ist ihm so kostbar, gell? Das wissen wir aus Epheser, dafür hat er sich hingegeben. Nicht nur für mich, nicht nur für euch, damit er uns errettet, sondern damit seine Gemeinde entstehen kann. Die Braut, die ihm irgendwann völlig und ganz entspreche wird, dafür hat er sich hingegeben. Bis zum Äußersten hat er gehorsam gelernt. Johannes 17 spricht von der Einheit. Ich stelle fest, immer wieder, wenn ich die Verse lese, in der Reinheit und Fülle, wie die Einheit bei unserem Herrn aussieht, haben wir es alle noch nicht ergriffen. Und dafür brauchen wir noch viel mehr von unserem Herrn. Er muss uns die Augen öffnen, wie seine Wirklichkeit aussieht. Nicht wie meine Vorstellung ist. Nicht, dass ich euch beschreiben kann, die Einheit sieht so und so aus. Gemeinde ist nur wenn. Sondern wir sollen die Wirklichkeit dessen ergreifen, wie unser Herr es in seinem Herzen hat. Wie sie ihm entspricht. Und wenn sie unserem Herrn so kostbar ist, sollte sie auch uns wirklich kostbar sein. Und es ist ein großes, großes Vorrecht, dass wir auch am Jahresende wieder zusammenkommen können als Gemeinden von vielen verschiedenen Orten, wo der Herr sein Werk angefangen hat aufzurichten. Das ist wertvoll. Achtet es niemals gering. Wenn der Psalmist sagt, eins bittet er vom Herrn, dass er im Haus bleiben darf, alle Tage seines Lebens. Das war seine eine Bitte. Die Gemeinde und ja, unser Herr, es gehört zusammen. Sollte uns so kostbar und so wertvoll sein. Und dann kommen die Verse, wo der Herr sich zeigt, als Menschensohn. Ich lese noch mal vor, damit wir sie alle noch mal im Ohr haben. Und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war, bekleidet mit einem Gold, mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und an der Brust begürtet mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt und sein Haar war weiß wie Wolle, weiß wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich leuchtendem Erz wie im Schmelzofen glühend gemacht. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Wenn man sich da so die einzelnen Punkte anschaut, das ist beeindruckend, umwerfend. Johannes konnte den Anblick nicht ertragen, gell? Er fiel wie tot zu seinen Füßen. Das war zu viel. Den Menschensohn in der Weise zu sehen, das hat ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Wunderbar, unser Herr sagt, fürchte dich nicht. Aber das ist schon erstaunlich. Und ich habe den Abschnitt überschrieben, unser Herr bekannt und doch immer neu. Lege deine Vorstellungen ab und vertraue unserem Herrn. Und es ist wirklich gut, mal alle Vorstellungen von dem, wie wir unseren Herrn kennen, so ein bisschen mal auf die Seite zu schieben. Und ihr versteht mich richtig, wenn ich sage, natürlich, es ist kostbar, unseren Herrn als unseren Freund zu kennen. Als jemand, der mit uns durch jede Situation hindurchgeht, der immer zieht, immer zu uns steht, niemals von uns geht, der auch dann bei uns bleibt, wenn alle anderen Menschen in der Welt uns verlassen. So ist unser Herr. Wunderbar. Oder wir schätzen unseren Herrn auch als Hirte, der uns als seine Schafe versorgt, uns auf die beste Weide führt, der jedem einzelnen Schaf nachgeht, wenn es mal wieder ein wenig verirrt ist. Wer hat es nicht von uns schon schätzen und lieben gelernt, dass wir einen Herrn haben, der so Acht hat auf jeden Einzelnen von uns. Und doch muss man an der Stelle sagen, da wird uns der Herr ganz anders vor Augen gemalt. Ganz anders. Und es ist gut, wenn wir unseren Herrn nicht nur auf etwas provoziert formuliert, auf die 3,5 Jahre seiner Menschlichkeit beschränken. Nicht auf die Zeit seines Wirkens hier auf Erden. Weil heute ist er der, der auf dem Thron sitzt. Der, der erhöht ist. Der, der siegreich durch das Leben hindurchgestritten ist, ohne Fehl. Heilig, makellos, ganz dem Vater entsprechend. Und es ist gut, wenn wir unseren Herrn in dieser Erhabenheit kennenlernen. Ich möchte mal ein ganz praktisches Beispiel an der Stelle geben, auf einer Kurzkonferenz. Den Gemeinschaften ging immer wieder hervor, ja, wir Brüder, oder nicht nur die Brüder sicherlich, kämpfen so oder haben Schwierigkeiten mit unseren Leiblichen, mit den Chefs, die uns so vorgesetzt sind. Und dann steht ein Bruder auf und sagt, also jetzt muss er doch eins mal sagen, in meine Worte formuliert, als er begriffen hat, wer sein Chef ist, hatte er mit seinem Vorgesetzten in der Arbeit keine Probleme mehr. Das ist gut. Kennen wir unseren Herrn, der hoch über Mächte und Gewalten, Regierungen und herrscht, regiert, der alles in seiner Hand hält. Der Chef von meinem Chef, ob er ihn akzeptiert oder nicht. Und ich schaue bloß an, der vor meinen Augen ist und sehe nicht den, der alles in seiner Hand hält. Und doch, wenn wir etwas in die Sendschreiben gehen, ich möchte also bloß 2, 3 Punkte anreißen. Sehen wir, in der letzten Zeit ist es nötig, dass wir unseren Herrn in seiner Erhabenheit kennenlernen und ihn auch in dieser Erhabenheit wirken lassen, ihm Raum geben, im Gemeindeleben in dieser Weise mit uns umzugehen. Ein Vers noch davor, Hebräer 7, der Vers 25 und 26. Da heißt es, daher kann er auch aufs Völligste erretten. Und ich liebe dieses Wort, ist wunderbar. Er kann aufs Völligste erretten. Für ihn gibt es keine Situation, aus der er nicht erretten könnte. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn man die Sendschreiben liest, es ist unglaublich, was im Gemeindeleben alles drin sein kann. Unvorstellbar eigentlich. Auf der anderen Seite müssen wir unseren Herrn kennen als den, der aufs Völligste retten kann, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Und er heißt bei unserer Übersetzung, denn ein solcher hohe Priester war uns angemessen, der heilig ist, frei vom Bösen, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel geworden. Ist auch schon ein Vorgeschmack auf den, der heute auf dem Thron sitzt. Und ich finde es aber gut, andere Übersetzungen, Luther sagt zum Beispiel, so einen hohen Priester sollten oder mussten wir auch haben. Es war nötig. Schlachter sagt hier, tut uns Not. Wenn unser Herr nicht den Weg siegreich gegangen wäre, dann gäbe es für uns gar keinen Weg, weil er selber ist der Weg. Das heißt, wenn er nicht siegreich hindurchgeschritten wäre, was sollten wir tun? Aber weil er es ist, kann er uns aufs Völligste erretten. Und ich möchte nur 2, 3 Sendschreiben in Kürze mit euch anschauen. Und es ist erstaunlich, so wie er in Offenbarung 1 sich selber vorstellt, dann nimmt er nochmal Ausschnitte, um ganz konkret zu einer Gemeinde am Ort zu sprechen. Und es ist gut, wenn wir auch das Sprechen in dieser Weise hören wollen. Das heißt, wenn wir in den Sendschreiben uns bewegen, die nächsten Tage vielleicht immer wieder, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit dem umzugehen. Natürlich, ich kann sagen, das ist gesprochen in die Zukunft. Das ist noch eine Zeit, die kommt. Das betrifft uns noch gar nicht. Das ist eine Möglichkeit. Oder ich kann sagen, das ist ein Rückblick auf die Gemeinden, wie sie damals waren, zeitgeschichtlich einsortiert. Und wisst ihr, was das Problem ist? Dann hat sie gar nicht so viel mit mir zu tun. Und ich möchte aber sagen, es hat ganz schön viel mit uns zu tun. Und es ist auch nicht gut, wenn wir uns einsortieren und sagen, naja gut, die Gemeinde in Smyrna ist so und so und das ist das, wir sind Philadelphia. Nicht wir beurteilen, welche Gemeinde wir gerne wären, welche Belohnung uns gut gefällt, welchen Tadel wir akzeptieren und welchen nicht. Sondern die Frage lautet doch, Herr, wie beurteilst du das Gemeindeleben bei mir am Ort? In der Gemeinde, wo ich bin, in meiner Gemeinde. Und ich sage das ganz bewusst, meine Gemeinde, weil es gut ist, wenn wir uns mit dem Gemeindeleben, wo wir Woche für Woche und Tag für Tag hingehen, auch in dieser Weise identifizieren. Wir sind nicht Gäste, nicht mehr Fremde. Wir gehen nicht zu der Gemeinde, immer wieder mal sonntags. Sondern es ist meine Gemeinde, mein Leben. Gemeinde ist keine Freizeitbeschäftigung im Sinne von, wenn ich mal Lust und Zeit und wenn es gerade passt. Gemeindeleben ist auch dann, wenn ich gar nicht in den Räumen der Gemeinde bin. Weil der Herr das sieht, bis in die innerste Kammer unseres Herzens. Und zur Gemeinde in Ephesus, vielleicht müssen wir Ephesus an der Stelle streichen. Wer weiß, vielleicht muss da der ein oder andere Ortsname der heutigen Zeit eingesetzt werden. Der Herr weiß, er beurteilt, er sieht. Da stellt er sich nochmal vor und sagt, das sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Und dann spricht er mit der Gemeinde. Ich habe das mir so ein bisschen aufgeschrieben. Er hat für jede Gemeinde Lob und Tadel. Und er sagt zu Ephesus, ja, du bist reich an Werke. Arbeit, ihr arbeitet in unserem Herrn. Ausdauer ist da. Böse könnt ihr auch nicht ertragen. Lüge wird bloßgestellt und sie haben generell einfach vieles ertragen. Ist doch gut, wunderbar. Aber er sagte auf der anderen Seite auch, ich habe gegen dich. Und als ich die Verse immer bewegt habe, das ist schon, wenn der Herr zu uns sagt, ich habe gegen dich, dann ist die Frage, wie gehen wir in der Weise mit seinem Sprechen um? Kann ich eigentlich sagen, das stimmt doch gar nicht. Also ich finde, aber manchmal habe ich den Eindruck, genau so sind wir als Mensch. Wir wissen es doch besser. Schaut Abraham an, konnte sich nicht vorstellen, wie das gehen soll mit seinem verheißenen Sohn. Hatte auch eine gute Idee. Mit den Folgen leben wir bis heute. Und dann ist ja immer noch die Frage, wer sagt denn oder wie kann der Herr uns solche Dinge heute sagen? Und jetzt wissen wir, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Herr zu uns spricht. Ja, manches Mal ist es einfach, wenn wir das Wort lesen, ist es wie ein kleiner Stich. Und wir merken, jetzt gilt's. Da spricht jemand zu mir. Jetzt will Jesus zu mir reden. Manches Mal ist es einfach ein Eindruck, ein Empfinden im Geist. Wenn man merkt, nee, so jetzt nicht. Oder vielleicht auch, klar, in positiver Weise genauso, dass der Herr sagt, weiter so. Das ist richtig. Viele um dich rum sehen es anders, aber bleib du mir treu. Aber auch in den Gemeinschaften, das haben wir vorhin gesagt, wir erwarten doch, dass der Herr zu uns spricht. Dass er den Mund von uns Geschwister benutzt. Sagt Paulus, dass es gut ist, dass sie das Wort nicht als Menschenwort angenommen haben, sondern was es in Wirklichkeit auch ist, nämlich das Reden Gottes zu uns. Und da merken wir aber, das fällt uns gar nicht so leicht. Wenn die Eltern zu den Kindern gehen und sagen, du, jetzt wär's gut, an der Stelle dies oder das zu tun oder zu lassen, oder wenn in den Gemeinschaften, in den Zeugnissen Dinge angesprochen wird, wo wir mit unseren Ohren Probleme haben. Ich habe gegen dich. Das ist ein starkes Wort. Aber auf der anderen Seite, ganz entscheidend, wenn wir das Sprechen verpassen, was ist die Konsequenz von dieser Gemeinde? Das muss uns auch bewusst sein. So treu ist unser Herr, er lässt uns nicht im Unklaren. Und ja, weil wir sind, wie wir sind, kommen Dinge ins Gemeindeleben, die gehören dort nicht hin. Hier sagt er jetzt nur in Anführungszeichen, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Aber was heißt es konkret? Sie haben eigentlich gar nichts mehr. 1. Korinther 13 sagt, ohne die Liebe, was bleibt? Warum? Weil Gott selber Liebe ist. Das heißt, wenn sie die erste Liebe verlassen haben, was bleibt? Und er hat mich das sehr ermutigt, wie der Herr sich in der Gemeinde vorstellt, dass er sagt, er ist der, der die 7 Sterne in seiner Hand hält, in seiner rechten Hand. Und er erinnert sie daran, dass er der ist, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Und das ist gut, so einen Sprecher brauchen wir immer wieder aufs Neue, dass der Herr sagt, guck mal, auf was es wirklich ankommt. Arbeite nicht nur um der Arbeit willen, sondern um meinetwillen. Ich bin der Kostbare in der Gemeinde. Ich bin der, um den sich's drehen soll, sagt unser Herr. Ich bin in eurer Mitte. Und es ist gut, wenn uns das bewusst ist. Der lebendige Herr ist heute Abend hier. In dieser Weise, wie er uns dort beschrieben ist, ist er hier. Und in der Weise will er unser Herz erreichen. Und das Kostbare ist, ja, er sagt, wenn ihr nicht überwindet, hat es Konsequenz. Aber wenn ihr überwindet, hat es auch Belohnung. Und es ist wirklich ein Segen, gell? Und wenn Sie unseren Herrn in der Weise wieder neu kennenlernen, neu schätzen lernen, dann haben Sie so einen wunderbaren Weg. Dann laufen Sie mit ihm bis ans Ziel. Gell? Diese Verse, wo wir in der Überschrift geschrieben haben, heißt dann auch, wer überwindet, der wird alles ererben. Lohnt sich dann nicht in diesem Punkt, wo der Herr uns anschreit und sagt, ich habe gegen dich, Gemeinde in Basel. Wie gesagt, ihr könnt alle die eigenen Namen einsetzen. Lohnt es sich nicht, diesem Sprechen Raum zu geben, stille diese Worte vor unserem Herrn, Buße zu tun und zu überwinden? Als zweites Beispiel, die Gemeinde in Thyatira. Sehr kernig. Da stellt er sich vor und sagt, das sagt der Sohn Gottes. Der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße gleich leuchtendem Erz sind. Und ja, auch da gibt's Lob und Tadel. Und er bestätigt der Gemeinde, jawohl, sind Werke da. Die Liebe ist da, Glauben, Dienst, Ausdauer sind vorhanden. Sogar sind die jetzigen Werke mehr als die ersten. Das heißt, Wachstum ist da. Das ist doch ganz positiv. Und doch ist es erstaunlich, dass in gleicher Weise in der Gemeinde Vermischung in einer Form da sein kann. Das kann man schier nicht aushalten, gell? Wie kann sowas im Gemeindeleben sein? Wie geht es? Da ist jemand, der verführt zur Unzucht, zu Götzenopfer, zu jeglichen Gräueln. Und erstaunlich, unser Herr, was sagt er an der Stelle? Ich habe gegen dich, dass du duldest. Wie kann es sein? Und wir haben das so ein bisschen auch in der Familie miteinander bewegt. Wie ist es möglich, dass es zu dem Punkt kommt? Aber wenn wir das lesen, sagt doch jeder von uns, das darf ja niemals in der Gemeinde sein. Und da gibt es viele Dinge. Spaltung darf sie in der Gemeinde sein. Wir sind völlig klar, das kann nie sein, weil unser Herr ist einer. Wie sieht's aus in der Wirklichkeit? Und es ist schon krass. Wir haben festgestellt, das Problem ist, dass das alles ein schleichender Prozess ist. Es fängt ganz klein, im Geheimen fängt es an. Und das ist erstaunlich, dass unser Herr an der Stelle sagt, das sagt der Sohn Gottes. Mach dir erstmal nochmal bewusst, vor wem wir stehen. Es ist der Sohn Gottes. Es ist nicht irgendjemand, der halt auch irgendwas sagt, sondern der Sohn Gottes. Und er hat Augen wie eine Feuerflamme. Und mit diesen Augen sieht er hinein bis in unser Innerstes. Sagt er sogar dann in Vers 23, gell, alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin. Alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin. Der Nieren und Herzen erforscht, er sieht alles. Er verbrennt alles. Er duldet die Dinge auch nicht. Er lässt es nicht auf Dauer laufen in seinem Haus. Er schaut mit seinen Augen hinein bis in unser Innerstes. Das hat mich berührt, dieser Ausspruch, der Nieren und Herzen erforscht. Der hineinsieht bis in die innerste Kammer unseres Seins. Alle Motive kennt, alle Quellen kennt. Der uns einfach besser kennt, noch wie wir uns selber kennen. Und auch zu dieser Gemeinde sagt er, ihr könnt überwinden. Tut Buße, er sagt es, gell? Wenn sie nicht Buße tut, das heißt, wenn sie Buße tut, gibt es auch da einen Weg. Aber wir müssen unseren Herrn in der Weise wirken lassen. Und wenn die Dinge ans Licht kommen, ja, das mag schmerzhaft sein, mag sehr peinlich sein, unangenehm. Wer will, dass in seinem Gemeindeleben, wo er Woche für Woche, Jahr für Jahr ist, solche Dinge emporkommen, plötzlich ans Licht kommen, was in den Herzen verborgen war? Aber es ist eine große Errettung, wenn es ans Licht kommt. Warum? Weil es dann behandelt werden kann von unserem Herrn. Wie schlimm ist es, wenn es im Verborgenen weitergeht? Und das ist so kostbar und so wertvoll, unseren Herrn in der Art und Weise zu kennen. Ja, Johannes, der fiel dann wie tot zu seinen Füßen nieder und das war zu viel. Und auch für uns ist es wirklich gut, wie tot zu seinen Füßen niederzufallen. Weil wenn ich tot bin, dann kann mein Herr in all seiner Fülle wirken. Und ja, wir sind mit Christus gekreuzigt. Eigentlich sollte das unsere Wirklichkeit alle Zeit sein, gell? Und doch merken wir, ja, da gibt es noch Bereiche, da ist noch ganz schön lebendig. Und da brauchen wir sein Kreuz, brauchen wir sein Leben, sein Leuchten. Brauchen wir unseren Herrn als den, der alles verbrennt, der mit seinem zweischneidigen Schwert abtrennt, was ihm nicht entspricht, die Reinheit des Wortes. Und das ist ein Vers aus 1. Samuel, ich lese aus Luther, da heißt 1. Samuel 12, Vers 24, nur fürchtet den Herrn. Das ist wirklich gut. Es ist uns immer wieder aufs Neue bewusst zu machen, vor wem wir stehen, wer unser Herr ist, wer unser Gegenüber ist. Nicht so schnell das Reden abzutun als, ja, das sagt halt ein Bruder, der hat so keine Ahnung, oder lass den Alten reden, der kennt ja gar nicht, wie das bei uns heute ist. Oder gibt so viele Möglichkeiten, wie wir ganz unterbewusst das einfach abtun, beiseite schieben. Nicht an uns heranlassen, möchte ich sagen, weil das ist nicht einfach. Und sich das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, auch in den Tagen, wenn der Herr vielleicht das ein oder andere anspricht, einfach erstmal stille zu werden vor unserem Herrn und einzukalkulieren, dass er es ist, der zu mir, zu uns redet. Ihn auch zu fragen, Herr, meinst du mich? betrifft es mich oder ist es was, wo mich nicht betrifft und du es anders beurteilst? Und so geht der Vers weiter und da heißt es, ich lese ihn nochmal, nur fürchte den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Und das können wir auf jeden Fall bezeugen, er hat schon so viele große Dinge an uns getan, das sind wir froh. Wir haben wirklich allen Grund zu loben und zu preisen, Dank zu sagen, was für einen herrlichen Herrn wir haben, in welcher Liebe, mit welcher Fürsorge, mit welcher Treue er uns begleitet, wie er zu seinen Gemeinden steht. Das ist auch, möchte ich nochmal sagen, erstaunlich, gell, dass der Herr zu allen seinen Gemeinden steht. Weiß ich nicht, ob unsere Beurteilung an der Stelle genauso ausfallen würde oder ob wir dann sagen, nee, das kann auf keinen Fall Gemeinde sein. Naja, zumindest an der Stelle sind diese 7 alles seine Gemeinden, die ihm auch entsprechen werden. Und so möchte ich mit Römer 15 im Vers 13 enden, den können wir auch gemeinsam lesen. Römer 15, Vers 13, alle gemeinsam in alle Sprachen. Der Gott aber der Hoffnung fülle euch mit aller Hoffnung und allem Frieden im Glauben, dass ihr überströmend reich an Hoffnung seid in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.